So schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus im ersten Kapitel. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer war und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, der Evangelist Lukas, der ja gleichzeitig der Verfasser der Apostelgeschichte ist, erzählt uns unter anderem die Geschichte vom Tod des Stephanus, des ersten christlichen Märtyrers. Und im Zusammenhang mit dessen Steinigung lesen wir bei ihm auch die folgenden Sätze. Die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und nach der Hinrichtung des Stephanus schreibt Lukas weiter, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Und noch weiter, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Im nächsten Kapitel bei Lukas heißt es dann, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die dortigen Synagogen, dass er Anhänger dieses neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem brächte. Und dann geschieht jenes geheimnisvolle Damaskus-Erlebnis, bei dem dieser gleiche Saulus die Stimme von Jesus Christus hört. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Liebe Gemeinde, nur wenn wir diese ganze Vorgeschichte kennen, können wir die Worte unseres heutigen Predigttextes in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite erfassen. Saulus beziehungsweise Paulus, das ist wirklich der ehemalige Lästerer und Frevler und Verfolger. Und als ich mir die obigen Textstellen zusammensuchte, stiegen in mir Bilder auf von bulligen Männern in langen und schweren Ledermänteln, Leuten von der Gestapo oder der Stasi, die nachts an die Haustür klopfen und mit barschen Stimmen Einlass verlangen, die Menschen aus ihren Betten zerren und barfüßig gefesselt und unter Schlägen durch die leeren Gassen treiben, bis hin ins Präsidium, wo sie noch in derselben Nacht einer sogenannten Sonderbehandlung unterzogen werden. Und Saulus Paulus, das war einer von diesen Herren, kein einfacher Schläger, sondern ihr Kapo, so eine Art jüdischer SS-Mann. Nein, wenn man sich das alles vor Augen führt, dann kann man einfach nur Ekel empfinden vor diesem Mann, diesem jungen Streber, der sich beim hohen Priester anwanzt, einschleimt und immer noch eifriger und erfolgreicher sein möchte als seine anderen Spitzelkollegen, dem es nicht reicht, Jerusalem christenfrei gemacht zu haben, der jetzt auch noch droben in Damaskus seine Säuberungen durchführen möchte. Den Ekel, den wir empfinden müssen, hat Saulus Paulus selbst am allerstärksten empfunden. Klar, hinterher, als er Christ geworden war, und nicht nur Christ, sondern ein vollwertiger Apostel und ganz klar der größte Theologe der Kirche. Und in all seinen Reden und Wirken steht ihm seine schmutzige Vergangenheit stets vor Augen. Wenn Sie künftig Paulus lesen, und wir haben ja so viele Briefe von ihm, dann haben Sie das bitte immer im Hinterkopf, seine schmutzige Vergangenheit. Und diese schmutzige Vergangenheit bildet ja auch den Hintergrund in den Worten aus dem ersten Brief an Timotheus, einem seiner Schüler. Es ist und bleibt für ihn das größte Wunder, dass Jesus Christus ausgerechnet ihn gerettet hat, ausgerechnet ihn berufen hat, ihn, den Ersten unter den Sündern, will sagen, den Allerschlimmsten. Aber gerade sein Fall, der Fall Saulus, Paulus, soll für die anderen Menschen zum Modellfall werden. O-Ton Paulus, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben, uns hier eingeschlossen. Wenn Christus so einen Schurken und Verbrechen wie mich für würdig erachtet hat, wie viel mehr wird er all die Menschen für würdig erachten und erlösen, die weitaus weniger Dreck am Stecken haben wie ich. All die braven, letztlich braven Leute wie wir hier, die wir doch keiner Fliege was zuleide tun oder zumindest meistens nicht. Paulus schreibt, dass er die üblen Dinge in seiner Vergangenheit unwissend und im Unglauben getan habe. Und ohne Frage hätte er damit noch viele Jahre und Jahrzehnte weitergemacht, wäre ihm der Herr nicht vor Damaskus erschienen. Es gab für Paulus keinen Grund aufzuhören. Reue, Reflexion, das kam bei diesem Mann erstmal nicht vor. Mit anderen Worten, nur durch das Eingreifen Gottes hat Paulus seine Unwissenheit und seinen Unglauben überwunden. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Kann das einfach nur dankbar so feststellen. Aus dem Ganzen ergibt sich nun eine Frage, die nur auf den ersten Blick hin theoretisch oder theologisch klingt, die aber in Wahrheit uns alle beschäftigt. Was ist mit all den Millionen, ja Milliarden Menschen, die heute wie der alte Saulus damals unwissend und ungläubig durchs Leben gehen und vielleicht sogar Lästerer sind, Frevler und Verfolger? Sollen die einfach darauf warten, dass ihnen der Herr auf dramatische Weise sich offenbart und sie so endlich auf den Kurs gebracht werden? Sollen sie darauf warten? Aber was ist, wenn das nicht passiert? Wenn ihnen der Herr nicht begegnet, weder vor Damaskus noch vor Darmstadt noch vor Dachau? Sind sie damit fein raus? Oder vielleicht sogar das Gegenteil? Weil es der Herr Donnerwetter nochmal versäumt hat, sie von ihrer Unwissenheit und ihrem Unglauben zu befreien? Wenn wirklich alles bloße Gnade ist, hätten doch die Nicht-Begnadeten keinerlei Verantwortung. Wie ist das Verhältnis zwischen dem Wirken Gottes einerseits und dem Tun des Menschen andererseits? All das sind Fragen, welche die Kirche seit jeher beschäftigt und die auch jeden einzelnen Gläubigen, jeden von uns hier beschäftigen sollten. Schön, ich selbst bin gerettet, Halleluja. Aber was ist mit meinem ungläubigen Bruder? Ist jetzt nicht auf mich bezogen. Ja? Ich habe zwei Brüder, sind aber nicht so ungläubig, nein. Was ist mit meinem ungläubigen Bruder? Was ist mit meinem gottlosen Chef? Was ist mit meiner gleichgültigen Freundin? Kriegen die noch ihre Chance? Hatten die vielleicht bereits ihre Chance? Liebe Gemeinde, wir werden all diese Fragen, die ich hier angerissen habe, wohl hier auf Erden nie wirklich beantworten können. Es bleibt einfach ein Geheimnis, wie Gott Menschen zur Umkehr führt. Welche Rolle er selbst, welche Rolle der einzelne Mensch dabei besitzt. Als ich über dieser Predigt saß, ging mir ständig ein Vers aus dem Hebräerbrief durch den Sinn, eine Art Warnung, die da lautet: Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Mit anderen Worten, es ist also offensichtlich möglich, das Angebot Gottes zur Umkehr zu versäumen. Oder um es mal flapsig zu sagen, schlicht und einfach zu verpennen. Kriegen alle Menschen dieses Angebot? Das würde ich in jedem Fall bejahen. Denn bekanntlich heißt es ja, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Diese Vorstellung, dass ein Teil der Menschheit von vornherein Ausschussware ist, die Gott nicht interessiert, das ist eine Irrlehre. Das steht nicht im Wort Gottes. Aber ganz klar, dieses göttliche Angebot ist natürlich längst nicht immer so deutlich und dramatisch wie bei Paulus vor Damaskus. Wobei man dazu sagen muss, solche Typen wie Paulus brauchen einen Schuss vor den Bug. Anders geht's bei denen nicht. Und es gibt genügend Beispiele bis zum heutigen Tag, die brauchen sowas. Das ist eine Rosskur, aber trotzdem die richtige Therapie. Bei vielen anderen genügt das leise und sanfte Säuseln des Heiligen Geistes. Gleiche Wirkung. Wie gesagt, dass ein Mensch umkehrt wie damals Saulus Paulus, ist einerseits die pure Gnade Gottes. Daran ist nichts zu deuteln. Und gleichzeitig darf sich keiner rausreden, die Stimme Gottes nicht zu hören. Denn indem ein Mensch das behauptet, ja, ich höre ja nichts, indem er das behauptet, gibt er ja gleichzeitig zu, dass diese Stimme Gottes sehr wohl existiert, dass Gott sehr wohl spricht und dass Gott sehr wohl hörbar ist. Letztlich kann und wird Gott allein beurteilen, wer seine Chance gehabt hat und wer sie genutzt hat. Eine letzte Frage. Was aber ist unsere Aufgabe hier, sei es als einzelne Christen, sei es als Gemeinde und Kirche? Ich denke, es ist eine zweifache Aufgabe. Zum einen sollen wir für Menschen beten, regelmäßig Fürbitte tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass damals unzählige Gläubige für den fanatischen Christenverfolger Saulus von Tarsus gebetet haben in allen Gottesdiensten. Die haben genau gewusst, das ist der Allerschlimmste, das ist der Chef. Wenn der umkehrt, dann verändert sich was. Und so war es ja dann auch. Also noch einmal, was da passiert ist vor Damaskus, ich glaube, es war getragen vom Gebet Hunderter, Tausender Christen. Also das eine, Fürbitte tun für die Menschen. Zum anderen sollen wir selbst immer wieder zur Stimme Gottes werden. Durch einen Gottesdienst wie heute, durch die Predigt, durch unser persönliches Zeugnis, durch unser Vorbild im Glauben. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern. Wow, das ist Verheißung und Herausforderung zugleich. Wer euch hört, der hört mich. Manchmal ist es gut, wenn die Leute uns nicht hören. Klammer zu. Machen wir uns dessen immer wieder neu bewusst. Wir hier, nicht nur die Pfarrer, alle, wir sind die Freudenboten, welche die gute Nachricht aller Welt verkünden sollen. Übrigens auch die gute Nachricht von der Umkehr. Umkehr ist letztlich was Fröhliches. Amen.